Herzlich willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Jakob Hallinger. Heute geht es um die Giganten der Meere. Aber nicht um Wale, sondern um Kreuzfahrtschiffe. Schwimmende Städte, die tausende Passagiere beherbergen und die sich in diesem Sommer wieder einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Ökologisch hat das jedoch seinen Preis, wie Umweltschützer immer wieder warnen. Kaum ein Transportmittel stößt so viele Treibhausgase aus. Dabei verspricht die Branche seit kurzem, mit neuen Treibstoffen und Technologien wesentlich nachhaltiger zu werden. Aber kann das gelingen? Wie sehr könnten Kreuzfahrten und Klimaschutz künftig zusammengehen? Darüber sprechen wir mit Stefan Gössling, Professor für nachhaltigen Tourismus an der Universität Lund in Schweden. Herr Gössling, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
Gern.
Herr Gössling, was die Kreuzfahrten betrifft, hat es ja in der Corona-Pandemie so einen gewissen Einbruch gegeben, wo die Branche irgendwie stillgestanden ist. Von dem spürt man jetzt irgendwie wenig. Also viele sagen ja, die Zahlen sind wieder nach oben gegangen von den Passagieren. Es gibt weltweit 30 Millionen Passagiere pro Jahr. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, warum sind Kreuzfahrten eigentlich nach wie vor so beliebt?
Ja, der Mensch ist vergesslich. In der Pandemie war man ja eingesperrt auf den Schiffen, wenn dort ein Corona-Fall festgestellt wurde. Eigentlich repräsentiert die Kreuzfahrt aber was anderes, nämlich dass man sehr sicher ist auf diesen Schiffen. Man kann also die Welt bereisen und hat seinen eigenen Mikrokosmos, von dem man aus dann aufbrechen kann, um bestimmte Orte, Hafen oder vielleicht auch dann in der Stadt besuchen zu können. Und das ist eine Form der Reise, die für gerade auch ältere Menschen sehr attraktiv ist, einfach weil man dort weiß, wie man unterkommt. Man sieht verschiedene Länder, man hat ein sehr luxuriöses Essen, das serviert wird und gleichzeitig diese Optionen von Landausflügen, das macht es zu einem sehr attraktiven Paket.
Ich habe es vorher schon gesagt, also weltweit sind es mehr als 30 Millionen Passagiere ungefähr pro Jahr. Das hört sich vielleicht im ersten Moment viel an, aber Sie haben es ja auch schon mal in einem Interview gesagt, im Endeffekt ist das nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung. Wer sind diese Menschen eigentlich, die diese Kreuzfahrten nutzen? Sie haben schon gesagt, also vor allem Ältere, aber eben auch nur eine kleine Elite vielleicht an Menschen, die sich solche Urlaube überhaupt leisten können.
Ja, global gesehen ist das richtig. Man kann da vielleicht auch ein bisschen anders denken. In den meisten Fällen muss man ja, um überhaupt in so ein Schiff einzusteigen, erstmal zu dem Abfahrtsort hinfliegen. Flugverkehr über eine Grenze hinweg, das sind nur 2% der Menschheit, also wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil, der sich dort auf diese Schiffe einbucht. Auch im Vergleich zu mehr als einer Milliarde Touristen, die wir haben im Jahr, ist das natürlich ein sehr kleiner Anteil, diese 30 Millionen, die Sie genannt haben. Das heißt, die Kreuzschifffahrt ist wirklich exklusiv, aber vielleicht gar nicht unbedingt notwendigerweise in dem Sinne, dass sie so teuer ist. Denn wenn man sieht, was dort bezahlt wird, ist ja sozusagen das Wohnen mit inkludiert und auch das Essen, dann sind diese Pakete gerade im Winter vergleichsweise günstig, oder nicht im Winter, sondern in der Off-Season, wenn also, sagen wir mal, der normale Reisemarkt gerade in der Hauptsaison ist und man kann dort für wenig Geld reisen. Aber natürlich gibt es auch die luxuriöseren Varianten. Es gibt auch längere Reisen, wo man fast in die halbe Welt fährt, über 40 Länder besucht, auf so einer Reise. Das ist klar, das können sich nur wenige leisten. Das kann auch mal über 50.000 Euro kosten. Aber man kann im unteren, günstigeren Segment auch für wenig Geld mit unterwegs sein.
Es scheint ja so, dass diese Schiffe immer mehr Passagiere transportieren wollen, immer größer werden. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, vor ein paar Monaten ist die Icon of Seas in See gestochen, das bisher größte Kreuzfahrtschiff der Welt, mit 40 Restaurants, 20 Decks und bis zu 7.600 Passagieren, die befördern soll. Warum werden solche Kreuzfahrtschiffe eigentlich immer größer?
Man kann natürlich mit der Größe der Schiffe auch mehr Angebote machen, was wiederum dann interessant ist für neue Kundengruppen. Es gibt diese Kreuzfahrtschiffe mittlerweile nicht nur mit großen Wasserparks auf dem obersten Deck, sondern man kann mittlerweile auch Kartrennen fahren und ähnliche Dinge machen. Da sind Kinos an Bord und so weiter. Es ist also eine Miniaturstadt auf dem Wasser und bis zu über 7000 Menschen. Ein Großteil davon natürlich auch Personal. Wir haben ja im untersten Deck eine Stadt für sich. Das sind alle die, die sozusagen die Gäste bewirten müssen. Fast mit einem Schlüssel von 2 Gäste zu einer Person im Service oder überhaupt in der Maintenance des Schiffes. Das ist schon eine sehr spezielle Urlaubsumgebung, die wir da haben. Und durch die Größe des Schiffes können halt diese Angebote noch vermehrt und vergrößert.
Gleichzeitig heißt es ja immer von diesen Betreibern, auch jetzt von der Icon of the Seas zum Beispiel, dass die Schiffe nicht nur neuer und größer sind, sondern auch klimafreundlicher, umweltfreundlicher unterwegs sein sollen. Bis 2050 will ja die ganze Branche klimaneutral werden. Wie realistisch ist das Ihrer Meinung nach, beziehungsweise wie ökologisch sind Kreuzfahrtschiffe aktuell überhaupt?
Da kommen wir natürlich an den wunden Punkt der Branche. Das Ganze kann man sehr kurz abhaken hier. Es ist leider überhaupt nicht ökologisch, mit solchen Schiffen unterwegs zu sein. Wir sind in Zeiten der Klimakrise. Das müsste jedem klar sein. Und leider verbraucht so eine Fahrt eben auch sehr viel Energie. Diese Energie kann nicht im Moment bereitgestellt werden in einer Art, die klimafreundlich wäre, sondern es bleibt leider so und wird auch noch jahrzehntelang so bleiben, dass jede Kreuzschifffahrt sehr überproportional zum Klimawandel beiträgt. Und da sind die großen Schiffe nicht unbedingt umweltfreundlicher. Die haben zum Teil dann die Möglichkeit, andere Antriebsformen zu nutzen. In der Hauptsache haben wir im Moment natürlich noch das Schweröl, das verbrannt wird, sobald die außerhalb der Exclusive Economic Zone sind, wo zum Beispiel die EU entscheiden kann, dass Marina Diesel benutzt werden soll. Das ist etwas sauberer bei der Verbrennung. Und die neuesten sind eben LNG-betrieben, also mit Gas, was dann nochmal ein bisschen sauberer ist. Aber alles keine Lösung fürs Klima. Da müssen wir warten, bis dann vielleicht wirklich Antriebe kommen mit Methanol. Methanol muss aber auch erstmal in der entsprechenden Menge überhaupt erzeugt werden. Da haben wir gar keine Produktionskapazitäten. Und selbst wenn sie hätten, wäre immer noch die Frage, wo der ganze Strom herkommen soll, um diese Brennstoffe dann zu produzieren. Das heißt, das ist vollkommen ungelöst und da wird leider suggeriert von den Betreibern, dass man schon sehr nah dran ist an den Lösungen der Zukunft, aber das Gegenteil ist der Fall.
Von welchen CO2-Mengen sprechen wir da? So könnten Sie da vielleicht irgendeinen Vergleich anstellen, zum Beispiel wenn es ums Fliegen geht, wie steht da die Kreuzschifffahrt da?
Ja, also grundsätzlich ist so, ein Mensch im globalen Durchschnitt emittiert im Moment 5 Tonnen CO2 pro Jahr. Das wissen wir, ist zu viel. Wir wollen ja von diesen Werten runter. Wenn man eine Woche mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, dann emittiert man im Moment in der Größenordnung 800 Kilo CO2, also ungefähr ein Sechstel von dem, was ein Mensch im Jahr verursacht. Das ist also schon mal eine ganze Menge. Dazu kommt häufig dann, wie gesagt, nochmal der Flug, der schon sehr schnell die Emissionen der Kreuzschifffahrt pro Woche, war das jetzt der Wert, den ich genannt habe, nochmal weit übertreffen kann. Und dann hätten wir also schnell Emissionen, die durchaus die Hälfte im Maximalfall vielleicht genauso viel sind, dass, wie das, was ein Mensch im Jahr emittiert. Und damit ist klar, so eine kurze Reise, die kann schon erheblich dazu beitragen, dass der Klimawandel weiter fortschreitet.
Mit Herrn Gößling spreche ich gleich noch darüber, welche Folgen Kreuzfahrtschiffe für einzelne Städte haben und worauf man achten kann, wenn man eine nachhaltigere Kreuzfahrt buchen möchte. Davor machen wir aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Sie haben es vorhin angesprochen, es wird auch versucht, auf neue Antriebsarten zu setzen. Also der Antrieb, der Kraftstoff ist ja einer der größten, der größte Faktor für den CO2-Ausstoß in der Kreuzschifffahrt. Und zum Beispiel Icon of the Sea setzt ja auf Flüssiggas, was Sie vorher auch angesprochen haben. Ihrer Meinung nach ist das jetzt nicht ganz so die Lösung. Laut des Unternehmens soll es aber doch klimafreundlicher sein. Was ist das Problem, was Flüssiggas betrifft?
Das Flüssiggas kann natürlich Naturgas sein. Das heißt, wir nehmen einen fossilen Energieträger, der bei Verbrennung dann zum zusätzlichen Treibhauseffekt beiträgt. Diese Emissionen sind zusätzlich, wenn man so will. Die Idee mit erneuerbaren Brennstoffen ist ja, dass man eine äquivalente Menge von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in diese neuen Kraftstoffe einbaut, die dann wiederum verbrannt werden, damit man zu so einer Kreislaufwirtschaft kommt. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Im Moment müsste man noch auf Flüssiggas zurückgreifen, das eben etwas umweltfreundlicher ist, ungefähr 15-20% weniger Emissionen verursacht als der Marinediesel. Aber es ist eben keine Lösung, sondern es sind immer noch sehr hohe Emissionen damit verbunden.
Gibt es vielleicht andere Alternativen, die in Zukunft eingesetzt werden könnten, um die Kreuzschifffahrt doch noch ökologischer, nachhaltiger zu machen? Also wenn man sich umhört, gibt es ja Unternehmen, die versprechen, künftig vielleicht auf Batterien zu setzen oder vielleicht auch Segel einzusetzen, um die Schifffahrt dahingehend eben nachhaltiger zu machen. Wie vielversprechend sind solche Ansätze?
Ich glaube nicht, dass das jemals einen durchschlagenden Erfolg haben wird. Batterietechnik können wir immer nur da einsetzen, wo vergleichsweise geringe Energiemengen benötigt werden auf recht kurzen Strecken. Da kann man sich Fähren vorstellen, die von Hafen zu Hafen unterwegs sind, vielleicht eine Stunde oder zwei maximal. Aber die meisten verstehen nicht, welche gewaltigen Energiemengen benötigt werden auf so einem Schiff. Das ist ja nicht nur der Antrieb, sondern auch alles an Bord, was funktionieren muss. Da sind Tausende von Pumpen. Da sind natürlich jede Menge Beleuchtung, Luftkonditionierung, also dass dort gekühlt werden kann im Sommer. Das alles verursacht einen enormen Energieverbrauch und der kann einfach nicht mit einer Batterie abgedeckt werden. Das heißt, man braucht Energieträger, die eine höhere Energiedichte haben. Diskutiert ist da einiges, allerdings weiß auch die Branche nicht so richtig, was funktionieren wird. Im Moment hat man sich so vorsichtig geeinigt auf Methanol. Das ist im Prinzip Alkohol, der synthetisch erzeugt wird. Man braucht dann eben einfach eine Menge Strom, um das zu machen. Das Ganze ist also sehr teuer, würde mit Sicherheit dann auch dazu führen, dass die Preise sehr stark hochgehen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum die Branche selbst das eigentlich nicht vorantreibt. Denn es wäre ein Vielfaches der Kosten, die man im Moment hat, für die Treibstoffe, die nur im Moment 5% der operativen Kosten ausmachen und die dann in Zukunft entsprechend teurer würden. Das will man natürlich vermeiden, weil am Ende des Tages ist man nicht ein Klimaschutzunternehmen, sondern an betriebswirtschaftlichen Gewinnen interessiert. Das heißt, das steht dem Ganzen sehr im Weg.
Wie schnell können solche Veränderungen überhaupt passieren? Also noch dazu, wenn man bedenkt, dass solche Kreuzfahrtschiffe ja oft mehrere Jahrzehnte im Einsatz sind und die neueren Schiffe, die vielleicht dann mit neuen Technologien kommen, ja dann auch nur vielleicht einen kleinen Teil ausmachen der Flotte, die unterwegs ist.
Das ist richtig. Bei Schiffen haben wir sogar noch viel längere Umlaufzeiten als im Flugverkehr. Ein durchschnittliches Flugzeug ist vielleicht 25 Jahre im Einsatz. Und beim Schiff kann das auch das Doppelte sein. Das heißt, man kann auch die Motoren und die Antriebstechnik nicht einfach rausschmeißen und mit was Neuem ersetzen, sondern wenn der Motor eingebaut ist, dann ist er eingebaut und mit dem muss man dann auch fahren. Das heißt, wenn man neue Brennstoffe einsetzen will auf befindlichen Schiffen, dann müssen die angepasst sein an das, was der Motor vorgibt. Und das ist schon schwierig genug technisch. Aber diese neuen Brennstoffe zu erzeugen, ist eben halt auch ein Problem, weil wir im Moment nur Pilotanlagen haben oder Kleinstvolumina überhaupt produzieren können. Man müsste dann eben eine entsprechende Skalierung dieser Anlagen vornehmen, was aber Milliardeninvestitionen verursachen wird, die im Moment niemand in die Hand zu nehmen bereit ist. Sofern es nicht staatliche Vorgaben gibt, also die ganze Branche jetzt verpflichten, sich nach vorne zu entwickeln, wird das nicht passieren.
Wir haben jetzt sehr viel über die Klimaauswirkungen schon gesprochen, was die Kreuzschifffahrt betrifft. Wie schaut es um die anderen Folgen aus? Also wenn es jetzt zum Beispiel um den Tourismus geht, man hat ja schon häufig von Städten gehört, die Kreuzfahrtschiffe eher verbannen wollen aus der Innenstadt, sei es jetzt Venedig oder kürzlich eben auch Amsterdam. Welche Auswirkungen haben Kreuzfahrtschiffe für die Orte vor Ort eben auch und für den Tourismus generell?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn ein Schiff anlegt und je größer das Schiff ist, desto massiver wird dann eben auch dieser Effekt, dass dann gleich mehrere tausend Menschen möglicherweise innerhalb kürzester Zeit in eine Destination einfallen. Das kann man einfach nicht verhindern, wenn viele der Gäste auf dem Schiff, die natürlich auch diese Reise nur buchen, weil ihnen versprochen worden ist, dass sie bestimmte Destinationen besuchen können. Das gibt dann einen geballten, massiven Effekt, der dann für gerade kleinere Städte auch problematisch sein kann, weil dann so viele Menschen auf einmal reinkommen, die natürlich in aller Regel mit der begrenzten Zeit, die sie haben, auch noch das Gleiche sehen wollen, eben die Hauptsehenswürdigkeiten in der Stadt. Und weil man auf der anderen Seite natürlich nur kurz im Ort ist, weil man auf dem Schiff ja auch schon verpflegt wird und auch schon bestimmte Dinge kaufen kann, ist in aller Regel auch nicht gegeben, dass dann vor Ort viel Geld von den Touristen der Kreuzfahrtschiffe in der Kommune, die besucht wird, ausgegeben wird. Das heißt, wir haben da eigentlich das Problem, dass vor allen Dingen diese Hafenorte davon profitieren, dass sie Liegegebühren bekommen von den Schiffen, aber nicht durch den Tourismus selbst in den Städten. Der ist eher problematisch. Und das führt dazu, dass der Widerstand wächst in der Welt gegen Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen.
Wie könnte da so eine gute Balance aussehen in der Zukunft? Vielleicht, also wo man sagt, die Städte profitieren auch von diesen Kreuzfahrtschiffen und Menschen haben trotzdem die Möglichkeit, durch diese Kreuzfahrten zu unterschiedlichen Städten zu kommen. Also dass sozusagen beide Seiten vielleicht was von dieser Art des Tourismus etwas haben.
Das gestaltet sich schon schwierig. Manchmal gibt es ja auch längere Ausflüge, die organisiert werden für die Gäste vom Schiff aus. Die sind dann aber meist auch wieder vom Betreiber der Schiffe schon vororganisiert, damit natürlich auch die Wertschöpfungskette da den Betreibern zuspielt. Das heißt, ich sehe da große Schwierigkeiten, eine Balance zu finden. Wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass vermutlich mittelgroße Schiffe besser sind. Die haben vermutlich eine bessere Effizienz als die ganz großen, weil sie nicht so viel Leerraum und Attraktionen noch mit rumfahren. Die haben auf der anderen Seite weniger soziale negative Wirkungen, weil eben nicht ganz so viele Menschen dann auf einmal kommen und weil man das besser steuern kann. Es ist also einiges, was dafür spricht, dass man diese mittelgroßen Schiffe nimmt, auch weil die dann an Landstrom leichter angeschlossen werden können. Dann die Emissionen im Hafengebiet eben auch entfallen, die ja häufig sehr problematisch sind für die Gesundheit der Lokalbevölkerung. Das alles würde dafür sprechen, dass man ein bisschen runterskaliert und nicht so wie im Moment hochskaliert.
Ist das auch die Richtung, in die es gehen kann, wenn wir jetzt wieder vom ökologischen Aspekt sprechen? Kleinere Schiffe vielleicht, also es wäre dann genau das Gegenteil von der Icon of the Seas, von der wir am Anfang gesprochen haben, trotzdem irgendwie auf alternative Treibstoffe zu setzen. Wäre das der Weg Richtung zumindest ökologischer, als es jetzt momentan ist?
Wir haben natürlich schon jetzt Schiffe, die eigentlich sehr nachhaltig sind. Es gibt ja auch Angebote, zum Beispiel, dass man auf Segelschiffen mitfährt. Das ist entsprechend kleinskalig organisiert. Man hat es nicht so eilig. Der Weg ist da mehr das Ziel. Man kann diese Schiffe sicherlich dann auch möglicherweise in Zukunft besser mit Erneuerbaren versorgen, wenn die schon vor Segel die Hauptrouten machen. Natürlich ist das ein komplett anderes Angebot. So ein Schiff hat eben halt nicht das, was viele suchen in der Kreuzfahrt, in diesen riesigen großen Schiffen. Und dementsprechend sind das zwei sehr unterschiedliche Gruppen, die dort angesprochen werden von den jeweiligen Angeboten. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, dass man das eine automatisch gegen das andere tauschen kann oder anpassen kann, oder dass sehr kleine Schiffe automatisch die Lösung wären, sondern die Frage ist eigentlich, können wir uns in Klimawandelzeiten die Kreuzschifffahrt überhaupt noch leisten?
Und die Antwort wäre?
Ich bin Klimaforscher. Ich kann nur sagen, alle, die noch nicht erschreckt sind von dem, was wir schon sehen, an Überschwemmungen, an Waldbränden, an Dürreperioden, an Anomalitäten im Klimasystem, das ist der Anfang. Das wird sich alles potenzieren in den nächsten Jahren. Das wird auch nicht in der weiten, fernen Zukunft passieren, sondern sehr bald. Ich vermute, noch mehr Menschen werden bald dahin kommen, wo ich schon bin, nämlich bei leider der Schlussfolgerung, dass wir alles vermeiden müssen, was Emissionen verursacht und damit nicht mehr akzeptabel sein kann.
Für all jene, die dennoch eine Kreuzfahrt machen möchten, aber diese eben so ökologisch und nachhaltig wie möglich machen wollen, worauf kann man denn bei der Buchung genau achten?
Das erste ist die Frage, wo. Wer zunächst mal nach Asien fliegt, vielleicht sogar bis nach Neuseeland, um erst dann an Bord eines solchen Schiffes zu gehen, der ist natürlich nicht nur ein kleines Umweltproblem, sondern ein riesiges. Das heißt, wer jetzt innerhalb Europas so eine Kreuzschifffahrt bucht, der hat schon mal zumindest das Richtige getan, wenn er denn ohne Flugzeug anreisen kann. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Dann darf man sich auch gern informieren über die Betreiber. Da gibt es auch sehr große Unterschiede. Grundsätzlich gilt, wer sehr luxuriös unterwegs ist, der wird mit Sicherheit viel größere Emissionen verursachen, weil eben die Kabinengröße dann eine andere ist. Noch mehr leerer Raum transportiert wird, noch mehr Essen weggeworfen wird nach dem Buffet. Das alles sind Faktoren, die eigentlich dafür sprechen, dass man dann ein etwas bescheideneres Angebot sich sucht und ein Schiff, das vielleicht eine mittlere Größe hat und wo man auch relativ sicher sein kann, dass der Betreiber das zumindest so halbwegs ernst meint mit den Umweltbemühungen, die dort den Gästen dann erklärt werden.
Herr Gößling, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Für weitere Anregungen und Feedback schreibt uns wie immer gerne ein E-Mail an zukunft@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über ein Abo tun. Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Jakob Hallinger und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fasten? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.